Walde steckte den Tabak ein und betrat durch die Schwingtür die Eingangshalle. Zu seiner Linken sprach hinter einer Glasscheibe eine Frau mit Kopfhörer in ein dünnes Mikrofon. Vor ihr blinkten kleine Lämpchen auf einer Anzeigetafel. Sie warf ihm einen kurzen Blick zu und widmete sich wieder der Telefonvermittlung. Von innen sah das Haus weit freundlicher aus, als es der kantige Backsteinklotz erwarten ließ. In der Luft hing der typische Geruch nach Desinfektionsmitteln, verkochtem Essen und Krankheit. In der Mitte des hellen Foyers plätscherte Wasser über eine große Bronzeplastik. Sie stand in einem reich begrünten Becken, um das orangefarbene Sitzschalen gruppiert waren. Walde musste den Kopf drehen, um den gesamten Raum überblicken zu können. Die Glasbausteine in seiner Brille waren zwar aus Fensterglas, schränkten dennoch sein Sichtfeld erheblich ein. Das Foyer war menschenleer. Neben den Fahrstühlen las Walde die Tafel mit den Wegweisern zu den Stationen. Station 4B, Innere, 4. Stock, Zimmer Nummer 431. Sollte es jemand wissen wollen, würde das seine genuschelte Adresse sein. Hinter der Station mit dem Buchstaben F war als Chefarzt Professor Dr. Sieblich eingetragen. Nebengebäude stand in Klammern dahinter. An einer der Stuhllehnen hing ein dunkler Holzstock. Den hatte wohl ein Besucher der Ambulanz hier vergessen. Vielleicht ging es ihm aber auch nach der Behandlung bereits so gut, dass er auf die Gehhilfe verzichten konnte. Oder hatten die Ärzte den Stock als Indiz für ihre Heilkunst hingehängt? Walde konnte sich erinnern, einmal in einer Wallfahrtskapelle eine umfangreiche Sammlung zurückgelassener Krücken gesehen zu haben. Ein Klingeln kündigte die Ankunft eines Fahrstuhls an. Walde schnappte sich den Stock und trat durch die auseinandergleitenden Türen in die Kabine. Sie war viel länger, als er erwartet hatte. Es schien sich um einen Bettenlift zu handeln. Mit dem dunklen Gummi am Ende des Stocks zielte Walde auf die Knopfleiste. Beim dritten Versuch traf er die Taste U1. Die Abfahrt reichte, um einen der durchsichtigen Handschuhe überzustreifen. Der Lift wurde abgebremst. Das rote Signallämpchen am Telefon zeigte Lillian Gödert, dass wieder jemand vergeblich versuchte, sie zu sprechen. Sie hatte den Ton ausgeschaltet. Heute Morgen hätte sie Hemp warnen sollen. Wenn sie auch den deutschen Wasserschutzpolizisten Stadler kannte und als harmlos einstufte, so hatte die späte Stunde und die angebliche Landpolizistin zu ihrer höchsten Beunruhigung beigetragen. Diese Frau hatte nicht so gewirkt, als würde sie sich mit Bagatellermittlungen befassen. Sie musste vorsichtig sein. Eine lange Lebenszeit lag schon hinter ihr. Nicht, dass es immer leicht gewesen war, aber sie hatte einiges daraus gemacht. Außer ihrem blendenden Aussehen hatte sie in jungen Jahren keine Talente aufzuweisen. Ihr Mann brachte ihr bei, wie Kontakte geknüpft, gute Beziehungen gepflegt und zum richtigen Zeitpunkt Geschäfte gemacht wurden. In seiner Werft verkehrten anfangs fast ausschließlich Mitglieder der damals noch recht kleinen Haute Volée der Luxemburger Gesellschaft. Das änderte sich mit dem Aufschwung des Landes zu einem Bankenzentrum, einem Mekka für Steuerflüchtige und Sitz der Europäischen Union. Die kleine und feine Gesellschaft bekam kräftig Zuwachs und konnte auch gegenüber den früher mit gerümpfter Nase als Neureiche bezeichneten Bewerbern nicht mehr wählerisch sein. Madame Gödert hatte irgendwann dazugehört. Manchmal musste sie sich kneifen, wenn sie mit der Erzherzogin über irgendeinen Botschafter lästerte. »He, ich bin im armen Stadtteil Grund in ganz bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Ich war zu blöd, um im 5. Schuljahr ihren Namen richtig zu schreiben, und jetzt lache ich hier mit der First Lady.« Es traf zu, dass im Ländchen, wie Luxemburg im Trierer Raum genannt wurde, alles anders war. Große Deals wurden ohne schriftliche Verträge in feinen Restaurants beim Mittagessen abgeschlossen. Jeder kannte jeden, wenn er zum inneren Kreis gehörte. Egal ob Politiker, Kleriker oder Wirtschaftsboss. Darunter versteckte sich auch der ein oder andere Gangster. Wenn er aufflog, wurde die Sache meist diskret geregelt. Im vorliegenden Fall konnte sie darauf nicht hoffen. Das Einzige, was ihr vielleicht gegönnt wurde, war Zeit, sich aus dem Staub zu machen. Sie hatte ausgesuchte Verstecke auf den Balearen, in Samoa und in Finnland zur Auswahl. Wenn alle Stricke rissen, blieb ihr immer noch das One-Way-Ticket in Form einer knapp 3 mm kleinen Tablette. Wieder leuchtete das rote Lämpchen am Telefon. Sie nahm ab. »Ja?«
»Es wird morgen Mittag erledigt. Ich brauche mehr Geld. Schlafen Sie gut.«
Der Kontakt war abgebrochen. Sie hatte Hemps Stimme erkannt.